Willkommen zur fünften Folge des Museum Ludwig Podcasts. In den letzten Monaten habe ich, Paulina Tillmann, euch ins Museum mitgenommen, um hinter seine Kulissen zu schauen. Ich habe vielen meiner KollegInnen Fragen gestellt, um herauszufinden, was in einem Museum eigentlich Tag ein, Tag aus so passiert. Mit dem Vermittlungsteam habe ich darüber gesprochen, ob es eigentlich so etwas wie blöde Fragen in der Kunst gibt. Der Leiter des Sicherheitspersonals hat sich mit mir über Kunstdiebstähle unterhalten. Die KollegInnen aus der Restaurierung haben mir erklärt, wie man ein Kunstwerk schützen kann. Alle vorherigen Folgen könnt ihr euch natürlich jederzeit auf den gängigen Podcast-Plattformen anhören. In dieser letzten Folge werde ich nur mit einer Person sprechen. Denn um das Museum kennenzulernen, darf ein Gesprächspartner natürlich nicht fehlen: unser Museumsdirektor. Deswegen habe ich mich zum Abschluss mit Yilmaz Civior zusammengesetzt. Seit 2015 leitet er das Museum Ludwig. Ein Jahr später kam seine Stellvertreterin Rita Kersting dazu. Yilmaz Civior sitzt umgeben von Büchern und Kunstkatalogen in seinem Büro. Auf seinem Schreibtisch türmen sich Unterlagen und Zeitungen. Unterhält man sich mit ihm, ist der rheinische Singsang kaum zu überhören. Denn sein heutiger Arbeitsplatz ist gar nicht allzu weit von dem Ort entfernt, in dem er aufwuchs. 1964 wurde er in Bonn geboren. Und wie bei so vielen RheinländerInnen ist auch bei ihm die Grundstimmung eigentlich immer ziemlich gut. Mich interessiert natürlich, wie man überhaupt dazu kommt, ein großes Museum zu leiten. Wie entscheidet man, welche Kunst in einem Museum gezeigt wird? Und was sind seine Ziele für das Museum Ludwig? Als erstes interessiert mich, wann Ihnen eigentlich klar wurde, dass Sie mal was mit Kunst machen möchten.
Das kam relativ spät, kann man sagen, in der Oberstufe im Gymnasium. Ich komme aus einem Elternhaus, was sich nicht für Kunst interessiert hat, eher auch einfachere Verhältnisse. Und in der Oberstufe im Gymnasium habe ich dann festgestellt, dass ich eine gewisse Sensibilität für Kunst habe, also auch gerade für zeitgenössische Kunst. Während meine Mitschülerinnen und Mitschüler sich oft über Beuys oder was wir dann besprochen haben lustig gemacht haben, fand ich das eigentlich sehr interessant und habe auch gemerkt, dass mir das liegt, darüber zu sprechen. Und so ist letztendlich mein Interesse an der Kunst entstanden. Und ich habe mich dann auch in der Oberstufe entschieden, Kunstgeschichte zu studieren, obwohl ich sehr wenig Vorwissen hatte. Ich erinnere mich noch, ich habe mit einer Kommilitonin, ich glaube im ersten Semester, vor dem schwarzen Brett gestanden. Damals war das noch nicht per Internet alles, sondern vor dem schwarzen Brett gestanden und habe ein Seminar zu Max Beckmann angekündigt zu sehen. Und ich schaute die Kommilitonin an und fragte, das passte gut in meinen Zeitplan, sagte, ich glaube, ich werde das Seminar nehmen. Wer ist eigentlich Max Beckmann? Und darauf schaute sie mich ganz erschüttert an und konnte sich gar nicht vorstellen, dass jemand, der anfängt, Kunstgeschichte zu studieren, nicht Max Beckmann kennt.
Um sich das Studium finanzieren zu können, arbeitete Yilmaz Civior unter anderem als Bademeister und Nachtwächter. Ziemlich schnell fing er jedoch noch während des Studiums an, im Kunstbereich zu arbeiten. Er schrieb für lokale Zeitungen und wurde Köln-Korrespondent für das Kunstmagazin Artforum. Ein bestimmter Job während seines Studiums führte ihn dann ans Museum Ludwig. 2 Tage in der Woche inventarisierte er die Sammlung des Museums. Er gab also Details zu Kunstwerken aus dem Bestand des Museums in einen Computer ein. Als Marc Scheps in den 90er Jahren Direktor des Museums wurde, arbeitete Yilmaz Civior als sein Assistent. Danach war er unter anderem von 2001 bis 2008 der Direktor des Hamburger Kunstvereins und zwischen 2009 und 2015 Leiter des Kunsthaus Bregenz. Fuß in der Kunstwelt zu fassen, kann eine große Herausforderung sein. Oft werden Praktika nicht bezahlt. Anstellungen sind häufig befristet. Ich möchte von Yilmaz Civior wissen, was ihn motiviert hat, weiterzumachen.
Bei mir war es so, dass ich eigentlich keine Alternative hatte. Ich erinnere noch, dass ich schon während der Schulzeit, aber auch während des Studiums entweder Mitschülerin oder Kommilitonin auch hatte, die so viele Talente hatten und dann aber gar nicht sicher waren, soll ich lieber Germanistik beispielsweise studieren? Ich bin auch gut in Mathe, soll ich Mathe machen? Und bei mir war das nicht der Fall. Also meine einzige Begabung, kann man sagen, und damit auch das Interesse war die und ist nach wie vor die Kunst. Das hat dann auch die Motivation erzeugt. dass es, wie gesagt, keine Alternative gab. Ich muss sagen, ich finde das Kunstfeld aber auch so ein reiches Feld, was so unterschiedlich aufgestellt ist. In der Kunst gibt es so viele Bereiche und Tätigkeitsfelder, und ich glaube, das macht es auch attraktiv für mich, auch die vielen unterschiedlichen Diskussionen und auch die teilweise widersprüchlichen Haltungen in einem und demselben Feld sind es, die mich nach wie vor interessieren.
Was glauben Sie, könnte man tun, damit Menschen im jungen Alter motivierter sind, eben dieses Risiko einzugehen, im Kunstbereich arbeiten zu wollen?
Ich sehe die Problematik eigentlich woanders. Also weil in der Regel die Eltern der meisten, die Kunstgeschichte studieren, sich das leisten können, die ihre Kinder während des Studiums zu unterstützen. Und ich, was ich eigentlich das viel größere Problem sehe, ist, wie können wir es ermöglichen, dass Personen Kunstgeschichte, aber auch andere Fächer, Geisteswissenschaften beispielsweise, studieren können, die halt nicht diesen Hintergrund haben. Und da ist die Einführung von BAföG mit Sicherheit schon ein guter und richtiger Schritt gewesen. Trotzdem, ich glaube, was unser Credo auch hier an der Institution ist, wir möchten eigentlich die Menschen so früh wie möglich dafür interessieren, was hier am Museum passiert. Und natürlich ist es auch immer eine finanzielle Frage. Nur wenn ich bei mir das rückblickend anschaue, ich hatte kein Geld und habe das dann auch irgendwie geschafft. Das soll nicht heißen, ich bin auch für bezahlte Praktika, und ich finde auch, dass man Geld verdienen muss und soll natürlich. Nur ich glaube, das Problem ist weniger dieses Risiko, ein ökonomisches Risiko, sondern ich glaube, wenn jemand das unbedingt, wenn jemand keine andere Alternative hat, dann findet er oder sie Wege, das zu realisieren. Ich glaube, das Wichtigste ist für junge Menschen, etwas zu finden, was wirklich sinnstiftend ist.
Welchen Karriereratschlag würden Sie jungen KuratorInnen geben?
Sie sollen versuchen, zu vielen Ausstellungseröffnungen zu gehen, viele Leute zu treffen. Wie gesagt, das ist etwas sehr Schönes, etwas Tolles. Viel zu lesen, aber wie gesagt, nicht aus einer Pflichtübung heraus, sondern hoffentlich, weil es sie umtreibt. Man kann sagen, um vielleicht einen englischen Spruch zu gebrauchen, get as messy as you can, but stay clean. Also versuch dich so viel wie möglich in dieses System zu involvieren, aber bewahr dir auch für dich deine eigene Position.
Es kann einem so vorkommen, als sei die Kunstwelt ganz schön einheitlich. Mich selbst würde ich auch dazu zählen. Für mein Kunststudium bekam ich finanzielle Unterstützung. Der Bereich war mir nicht fremd, weil schon meine Eltern sich für Kunst interessierten. Ich bekam ohne große Probleme Praktika und Jobs. Zugespitzt habe ich manchmal das Gefühl, dass die Kunstwelt in vielen Bereichen aus SpezialistInnen besteht, die eher lieber unter sich bleiben und Fremdwörter benutzen. Ob diese Beobachtung viel zu oberflächlich ist, würde ich gerne von Yilmaz Jiwia wissen.
Das Problem besteht auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich es teilen würde, die Formulierung, dass die gerne oder wir gerne, muss man ja dann sagen, unter sich bleiben. Aber dass in dem Feld der Kunstgeschichte sehr viel Distinktion, und jetzt gebrauche ich ja auch schon wieder ein Fremdwort, also den Wunsch nach Abgrenzung und nach möglicher Höherstellung der eigenen Person und des eigenen Metiers gegenüber anderen, dass das stark betrieben wird, das kann ich nachvollziehen. Und umso wichtiger finde ich, dass die Institutionen sich selbst reflektieren und dass die Institutionen, und das fängt ja bei uns Menschen, die in den Institutionen arbeiten, an, dass sie reflektieren, also dass wir reflektieren, wie funktioniert unsere Institution, wie durchlässig ist sie einerseits, was die Besucherinnen und Besucher betrifft, aber natürlich auch, was die Kolleginnen hier am Haus betrifft. Und das ist natürlich augenscheinlich, dass beispielsweise unsere Aufsichten viel gemischter sind, was die Zusammensetzung betrifft, als unser kuratorisches Team, was relativ homogen ist, wenn wir uns anschauen, Wie ist die soziale Herkunft und wie ist auch die kulturelle Herkunft unserer Kollegin? Und da müssen wir noch sehr viel daran tun, dass sich das ändert.
Haben Sie denn das Gefühl, dass sich was ändert, vor allem in den letzten Jahren vielleicht?
Ja, ich bin natürlich nicht objektiv, aber ich merke, dass die Diskussionen schon gewandelt haben, aber in beide Richtungen. Also sie ist aus meiner Perspektive teilweise sehr viel progressiver geworden. Also öffnet sich viel stärker bestimmten Diskussionen, die aus meiner Sicht sehr relevant und wichtig sind. Aber gleichzeitig gibt es auch permanent so etwas wie ein Backlash, dass die quasi die Kräfte, die starken Kräfte, dass die versuchen, gegen diese Entwicklung zu arbeiten.
Trotz Kunstgeschichtsstudium könnte ich jetzt nicht sagen, wann ein Kunstwerk gut ist und wann es schlecht ist. Und Sie entscheiden ja eigentlich ständig, indem Sie mit anderen KuratorInnen zusammen bestimmen, welche Werke im Museum gezeigt werden und welche Werke das Museum auch sogar kauft, ob ein Kunstwerk ja gut oder schlecht ist oder ob man das zeigen kann oder nicht. Woran machen Sie das fest?
Ich würde die Terminologie gute oder schlechte Kunst für mich so nicht gebrauchen. Ich kann nur sagen, welche Kunst finde ich hier und jetzt und heute relevant und von welcher Kunst gehe ich auch aus, dass sie über dieses hier und jetzt heute hinaus Relevanz haben wird. Also welche Kunst sorgt für Diskussionen, welche Kunst ist anregend im wahrsten Sinne des Wortes, also welche Kunst stimuliert zum einen meine Emotionen, stimuliert aber zum anderen auch meinen Intellekt, also meine fordert mich heraus, Dinge zu überdenken, nachzudenken und gleichzeitig stimuliert, das kann Freude, Ärger, unterschiedliche Emotionen auch hervorrufen. Das ist etwas, was mich umtreibt und dieses gute und schlechte Kunst ist eher eine Terminologie, mit der ich nicht so viel anfangen kann. Und mir ist es bewusst, dass das kuratorische Team hier am Haus und ich natürlich als Leiter da auch eine sehr große Verantwortung haben, denn alles, was wir beispielsweise erwerben, verlässt hier unsere Sammlung nicht wieder. Gleichzeitig zeigt die Kunstgeschichte rückblickend, dass sich Einstellungen zur Kunst auch ändern können. Gleichzeitig habe ich und auch meine Kollegin hier am Haus sehr viel Erfahrung. Also wir schauen uns viele Ausstellungen an, wir lesen die Kunstmagazine, wir sind im Austausch mit Theoretikerinnen und Künstlerinnen und haben da wirklich, finde ich, einen guten, vernetzen uns gut und sind schon auf der Höhe der Zeit, das kann man sagen, mit dem, was wir hier machen. Und aus dieser Haltung heraus habe ich auch ein gutes Gefühl, dass wir sehr verantwortungsvoll die Dinge, die wir zeigen, vorher überlegen und immer wieder die Sinnfrage stellen. Also warum zeigen wir jetzt diese Position oder warum beschäftigen wir uns in einer Gruppenausstellung gerade mit diesem Thema?
Oft wird einem ja gesagt, vor allem wenn man nicht im Kunstbereich arbeitet, du musst dir die Kunst, die du dir anguckst, du musst die gar nicht verstehen. Also es ist gar nicht wichtig, wann das Werk entstanden ist, unter welchen Umständen, von wem das gemacht wurde. Wenn Sie jetzt selber in eine Ausstellung gehen, können Sie dann so unbefangen sich Kunst angucken?
Hängt davon ab, was Sie unter unbefangen verstehen. Also ich versuche schon, und da gibt es ja unterschiedliche Zugänge. Ich zum Beispiel, wenn ich in eine Ausstellung gehe, ich nehme mir gar nicht zwingend den Audioguide oder das Booklet, sondern schaue erstmal. Merke allerdings, dass ich doch auch sehr oft auf die Labels schaue, weil mich dann halt interessiert, woher kommt das Werk, also aus welcher Sammlung. Und ich habe schon auch sehe jede Ausstellung schon immer auch mit dem Blick des Kurators oder des Direktors. Gleichzeitig habe ich mir aber auch ein Stück weit eine Unbefangenheit bewahren können. Ich genieße wirklich auch Ausstellungsbesuche.
Es gibt viele Menschen im Kunstbereich, die, glaube ich, niemals sagen würden, ich unterstelle das jetzt mal, mir gefällt das Kunstwerk so gut, weil ich finde das einfach schön. Warum glauben Sie, ist das so, dass man sich das nicht traut?
Ich weiß nicht, also ich kenne viele eigentlich, ist vielleicht auch eine Generationsfrage, dass man, und ich würde auch dazu ermutigen, zu sagen, dieses Kunstwerk ist schön, dieses Kunstwerk gefällt mir, mir gefällt das Rot dieses Kunstwerks, ich finde es toll, dass das bei Yves Klein diese blaue Farbe, die pulsieren scheint, das finde ich nicht nur legitim, sondern das finde ich wichtig, weil das ist ein Teil der Kunst. Nur ich empfehle jedem, dieser Genuss, das kann ich Ihnen sagen, steigert sich, je mehr ich über etwas weiß, je mehr Kunst ich gesehen habe, aber auch je mehr ich darüber gelesen habe. Ich kann beispielsweise Yves Klein noch mehr schätzen, wenn ich weiß, wie radikal und besonders beispielsweise seine Vorgehensweise in seiner Zeit, sagen wir in den 1960er Jahren, war. Aber ich finde es genauso schön, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, einfach sich einfach das zu genießen. Das ist ja das, Kunst ist ja keine Vorlesung, sondern Kunst hat halt noch mehr Elemente als ausschließlich Wissensproduktion oder Wissensvermittlung.
Welche Rolle spielt der finanzielle Wert eines Kunstwerks für das Museum? Also zum Beispiel eine Arbeit von Künstler Wade Guyton wurde schon mal für fast 6 Millionen Dollar versteigert. Und das Museum selbst besitzt auch Arbeiten des Künstlers. Beeinflusst das die Arbeit am Museum irgendwie?
Der ökonomische Wert einer künstlerischen Arbeit hat sehr großen Einfluss auf die Arbeit am Museum. Wir können bestimmte künstlerische Positionen, können wir uns einfach schon nicht mehr leisten. Für die Erwerbung macht das, spielt einfach der ökonomische Wert eine große Rolle, meistens eine hinderliche Rolle, aber auch für Ausstellungen. Da sind die Versicherungswerte aufgrund der hohen Preise dieser Kunstwerke so hoch, dass wir enorme Versicherungsprämien zahlen müssen und das quasi einkalkulieren müssen in unser Budget. Und dass es deshalb sehr, sehr schwierig ist, beispielsweise Ausstellungen mit so teurer Kunst zu realisieren. Dass ein Künstler oder eine Künstlerin, dass deren Werke besonders teuer sind, das kann Fluch und Segen zugleich sein. Ein Segen ist es, dass die künstlerische Position gut Geld verdient. Das gönnt man ihr und das ist ja auch durchaus richtig. Aber der Fluch ist, dass viele, die heute beispielsweise ein Gerhard-Richter-Bild anschauen, automatisch und zuvorderst daran denken, oh, das ist aber jetzt sehr, sehr viel wert. Und das ist problematisch. Und bei uns ist auch einerseits ein Aspekt im Museum, wo wir sagen, wir sind keine Galerie, wir für uns ist eine Arbeit, die wenig ökonomischen Wert hat, kann viel mehr Wert haben, beispielsweise als eine auf dem Kunstmarkt sehr hoch gehandelte Arbeit.
Helfen einem eigentlich manchmal Künstlerinnen und Künstler bei der Anschaffung eines Werks, wenn man sich das zum Beispiel nicht selbst leisten kann?
Also es kommt darauf an, Künstlerinnen und Künstler wissen das zu schätzen, wenn ihre Werke in der Sammlung eines guten Museums, überhaupt in einem Museum hängt, weil Museen ihre Arbeiten nicht wieder veräußert. Und wenn Künstlerinnen und Künstler es geschafft haben, in einem Museum, in der permanenten Sammlung zu sein, mit ihren Werken vertreten zu sein, dann schreiben sie sich viel stärker in das kulturelle Bewusstsein ein, als wenn sie bei privaten Sammlerinnen und Sammlern zu Hause hängen beispielsweise. Also deshalb ist das, glaube ich, für viele schon ein Ziel und deshalb bekommen Museen und Galerien unterstützen dieses Ziel auch und deshalb bekommen Museen zu Recht auch höhere Rabatte in der Regel als dies Privatsammlerinnen und Privatsammler bekommen und es gibt auch immer wieder Schenkungen, auch von Künstlerinnen und Künstlern.
Woher kommt eigentlich das Geld, mit dem man Kunstwerke hier im Museum ankauft?
Wir sind ein städtisches Museum, das heißt, eigentlich ein Großteil unseres Budgets kommt von der Stadt Köln. In dem besonderen Fall des Ankaufsbudgets ist es so, dass die Ludwig-Stiftung dass die uns dem Museum bzw. der Stadt Köln 500.000 Euro im Jahr zur Verfügung stellen. Die Voraussetzung ist, die Stadt Köln muss das matchen, also den gleichen Betrag zahlen. Das heißt, das Museum Ludwig verfügt über ein Ankaufsetat von 1 Million Euro im Jahr. Das mag sich für den einen viel anhören, für den anderen wenig. Wenn Sie bedenken, dass beispielsweise ein Gerhard-Richter-Bild mehrere Millionen kostet. Außerdem haben wir zwei große Freundeskreise, die auch Ankäufe für uns tätigen. Und innerhalb dieser Freundeskreise gibt es Untergruppierungen, wie beispielsweise in der Gesellschaft für moderne Kunst am Museum Ludwig, die Perlensucher oder den jungen Ankauf. Das sind innerhalb dieses Freundeskreises nochmal Gruppierungen, die sich nochmal extra spezialisieren und auch Ankäufe für uns tätigen.
Wie entdecken Sie eigentlich neue Kunst? Wo nehmen Sie Inspiration her?
In meinem gesamten Umfeld. Also ich versuche möglichst viele Ausstellungen mir anzuschauen. Der gute Vorsatz für dieses Jahr beispielsweise war, dass ich gesagt habe, ich möchte wesentlich mehr Atelierbesuche machen, als ich das bisher gemacht habe. Und das ist eigentlich so die Hauptinspiration oder dass man in Gesprächen entweder über das eigene Werk, aber oft auch, dass sie andere Positionen empfehlen oder darüber sprechen. Dann lese ich sehr viele Kunstzeitschriften, ich gehe viel in Ausstellungen, versuche an einem theoretischen Kurs teilzuhaben über Symposien oder Vorträge. Und das ist also ein ziemlich breites Netz, wo ich Informationen erhalte. Und ich freue mich immer, wenn ich beispielsweise auf eine Position stoße, die ich beispielsweise noch nicht kannte.
Eben haben Sie erwähnt, warum eine Arbeit für das Museum vielleicht interessant ist oder schön ist in der Sammlung zu haben. Gibt es bei Ihnen persönlich einen roten Faden, wann Ihnen ein Kunstwerk gefällt? Also Relevanz, klar, einen ästhetischen Aspekt natürlich auch, aber gibt es da irgendeinen roten Faden, der sich durchzieht?
Einen roten Faden kann ich nicht so zwingend feststellen, aber ich kann sagen, dass im seltensten Fall geht es da um La Polar, also nur um das rein Künstlerische, sondern in der Regel haben die auch immer einen Bezug, sei es zum Kunstsystem selber, sei es zu gesellschaftlichen Fragestellungen. Was mich auch sehr früh umtreibt, und das hat bestimmt auch autobiografische Bezüge, sind Fragen von kultureller Identität. Also wie verortet sich ein Kunstwerk innerhalb einer, sagen wir auch, Identitätsdebatte oder kulturellen Debatte? Das ist etwas, was ich merke, was mich immer wieder anspricht und mich damit beschäftigen lässt. Allerdings, was ich auch merke, Kunstwerke, die nur das eine erfüllen, da lässt mein Interesse sehr schnell nach. Also selbst wenn ein Kunstwerk sich mit Themen beschäftigt, die mich gerade besonders umtreiben, sei es eine größere Diversität zum Beispiel in der Kunst. Und ich stoße auf ein Kunstwerk, wo das das Thema ist. Wenn ich merke aber, dass da nicht ein Mehrwert entsteht über dieses reine Thema, dass dieses Kunstwerk nicht auch eine Form gefunden hat, die ich besonders überzeugend finde, dann reicht das Thema allein nicht. Also es ist immer eine Kombination aus so Form und Inhalt, die mich umtreibt.
Wie viel Einfluss hat man als Museumsdirektorin eigentlich auf Ausstellungen in einem Museum? Können Sie bestimmen, was gezeigt wird und was nicht?
Ich würde sagen, es ist meine Verantwortung, das Programm hier maßgeblich zu prägen. Das Tolle am Museum Ludwig ist, dass es wirklich ein absolut herausragendes Team, ein absolut herausragendes kuratorisches Team ist, das sehr informiert ist, das an den Debatten der Zeit teilnimmt, die mitgestaltet. Das Programm hier ist wirklich eine Teamarbeit, muss man sagen, was von vielen am Haus und vor allen Dingen von der Gesamtdiskussion am Haus doch sehr stark geprägt ist.
Seit 2015 sind Sie jetzt Direktor des Museums und haben derzeit natürlich viele Ausstellungen kuratiert. Sie machen natürlich noch unglaublich viel mehr im Museum. Was ist es eigentlich, womit Sie sich so tagtäglich beschäftigen?
Meiste Arbeit habe ich eigentlich mit dem Organisieren, muss man sagen. Also zum einen ist es, was man, glaube ich, Personalführung nennt. Das heißt also, ich versuche in einem möglichst intensiven Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus zu sein. Dann ist es aber meine Aufgabe auch, das Haus nach außen zu vertreten. Das heißt, auch deshalb gehe ich zu vielen Veranstaltungen, nicht nur immer Kunstveranstaltungen, sondern auch zu vielen gesellschaftlichen, sagen wir, Empfängen oder zu Essen, um auch, ich sehe meine Aufgabe auch, das Haus stark in der Gesellschaft hier zu verankern und auch zu repräsentieren. Das ist eine Aufgabe, Geld zu besorgen. Das gehört auch zu meiner Aufgabe. Das heißt, Sponsoren zu gewinnen, auch zu überlegen, welche Stiftungen kommen in Frage und da immer quasi auf der Suche zu sein nach möglichen Unterstützern, also sowohl ökonomischen, finanzielle Unterstützung, aber auch häufig ideelle Unterstützung. Ich bin im regen Austausch mit den kulturpolitischen Sprecherinnen und Sprechern der Parteien hier beispielsweise. Ich komme im Büro eigentlich so gut wie gar nicht dazu, Texte zu lesen. Und das mache ich meistens am Wochenende. Das Schöne ist, dass ich beispielsweise, das ist schön und auch vielleicht problematisch, aber dass ich kaum unterscheide zwischen Arbeit und Freizeit.
Meine nächste Frage an Sie wäre gewesen, wie viele Stunden ein Museumsdirektor oder eine Museumsdirektorin eigentlich so arbeitet. Das heißt, diese Frage können Sie ja eigentlich kaum beantworten, oder?
Ja, also ich versuche schon, also ich so meistens würde ich sagen, bin ich wie die Kolleginnen und Kollegen hier im Haus auch so ungefähr so 8 Stunden im Büro. Manchmal auch 9 oder 10. Wir haben dann auch oft noch Abendveranstaltungen, also entweder Vorträge oder ich gehe zu Ausstellungseröffnungen oder zu anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen. Und diese Ausstellungseröffnungen sind die Arbeit oder sind die Vergnügen da? Und ich muss auch sagen, auch diese 8 Stunden, die ich hier bin, das ist zwar Arbeit und es gibt auch viele Dinge, die nicht angenehm sind, Auseinandersetzungen beispielsweise, die man führen muss oder einfach, dass man mit Defiziten konfrontiert ist. Also vieles ist auch dann, wie gesagt, nicht angenehm, aber trotzdem genieße ich es sehr, hier zu sein. Und deshalb ist es schwierig, wirklich schwierig zu sagen, was ist Arbeit und was ist nicht Arbeit.
Wie können Sie denn selbst am besten abschalten?
Ich kann sehr gut abschalten, beispielsweise wenn ich jogge. Ich gehe einmal die Woche laufen oder wenn ich schwimme oder Fahrrad fahre. Was sehr schön ist, ich fahre eigentlich jeden Tag 1 Stunde Fahrrad, also eine knappe halbe Stunde ist mein Hinweg und wieder eine knappe halbe Stunde mein Rückweg, also von zu Hause ins Museum. Und ich fahre immer am Rhein entlang, was wunderschön ist. Und das ist so einerseits so ein bisschen Vorbereiten auf morgens auf das Büro und auf die Arbeit und abends auch ein bisschen abschalten, wenn ich zurückfahre. Und auch so, ich kann eigentlich zwischendurch immer oder oft sehr gut abschalten. Ich glaube, ich habe mir so eine gewisse Unbekümmertheit auch bewahrt, die ich auch bei allem Stress dann genieße.
Gibt es einen Aspekt an Ihrer Arbeit, der Ihnen besonders viel Spaß macht?
Das ist mit Sicherheit der Austausch mit Menschen und das ist der Austausch mit wirklich sehr interessanten, kreativen, tollen Menschen, die auch nicht immer leicht sind. Also ich nutze immer den Ausdruck Nervensäge. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr, sehr tolle Menschen in diesem Feld und auch selbst von denen, die manchmal einen drangsalieren oder wo man es manchmal schwerer mit hat. Man beschäftigt sich manchmal auch mit solchen Positionen, sei es jetzt künstlerische Positionen, weil das, was die dann geben, ohne das jetzt romantisieren zu wollen, ist dann doch so gewinnbringend für einen und so toll, dass man sich auch darauf einlässt. Aber überhaupt muss man sagen, dass in diesem Feld der Kunst schon sehr interessante Persönlichkeiten sich tummeln und das ist schon nicht eine Freude und auch ein unglaublicher Gewinn ist, sowohl intellektuell als auch emotional mit diesen Menschen zu tun zu haben.
Ihr Vertrag im Museum wurde jetzt in diesem Jahr verlängert und geht jetzt noch bis 2032. Gibt es etwas, das Sie in den nächsten 12 Jahren unbedingt schaffen möchten hier im Haus oder einen Aspekt, mit dem Sie sich besonders beschäftigen möchten?
Ja, das sind mehrere Aspekte. Also zum einen möchte ich gemeinsam mit dem Team schon ein Stück weiterkommen, als wir jetzt sind, in Fragen beispielsweise der Diversität. Und das betrifft sowohl das Publikum, das betrifft das Programm, die Ankäufe, aber auch das Team. Da hoffe ich, dass wir in 10 Jahren in allen Bereichen weiter sind. Es gibt die Halle Kalk, die ja schon seit sehr langer Zeit ein Thema ist. Auch das werde ich in den nächsten Jahren weiter verfolgen. Das wäre eine Dependance quasi des Museum Ludwigs im Stadtteil Kalk. Was ich interessant fände, auch gerade auch in dieser eben angesprochenen Thematik, also wie können wir unser Publikum vielgestaltiger eine Möglichkeit haben, ein möglichst breites Publikum, unterschiedliches Publikum zu haben. Dazu könnte so ein Außenstandort auch beitragen. Ich möchte, dass die Sammlung noch besser erfasst ist. Wir haben ja Malerei, Skulptur, Installation sehr gut jetzt aufgearbeitet, aber beispielsweise die Arbeiten auf Papier und die fotografischen Arbeiten. Es gibt ja über 70.000 fotografische Objekte. Das dauert natürlich, bis dass die erfasst sind. Aber das ist auch etwas, was mich umtreibt und sehr interessiert. Und das sind quasi so die Ziele für die Institution.
Am Anfang haben Sie ja schon gesagt, Sie haben diesen Weg gewählt oder der ist Ihnen auch zugeflogen, weil Sie sich gar nichts anderes vorstellen konnten. Aber können Sie sich vorstellen, was wäre denn gewesen, wenn Sie nichts mit Kunst gemacht hätten?
Das fällt mir wirklich sehr schwer. Ich wüsste, ich habe wirklich keine anderen Talente. Ich esse sehr gerne, aber ich kann leider nicht kochen. Also ich bin der Assistenzkoch bei uns zu Hause. Es ist ja die Frage, was mache ich eigentlich? Also das ist ja so unterschiedlich. Ich erfülle ja quasi schon mehrere Berufe gleichzeitig. Ich bin hier quasi das Mädchen für alles. Und deshalb, das ist wie gesagt sehr, sehr, sehr vielgestaltig. Und ich muss dazu sagen, dass ich mir aber auch schon bewusst bin, warum ich in diesem Feld bin. Also das ist mir nicht in dem Sinne, es ist mir vielleicht zugeflogen, aber ich merke schon, dass beispielsweise meine eigene Sozialisierung oder dass die Wahl, in diesem Feld zu arbeiten, viel mit meiner eigenen Herkunft zu tun hat, dass ich schwul bin, dass ich einen türkischen Vornamen habe, einen polnischen Nachnamen. Also die in diesem Feld zu arbeiten, bedeutet auch für mich, auch diese Möglichkeiten zu haben, die ich beispielsweise in einem anderen Feld vielleicht nicht so gehabt hätte. Und diese Möglichkeit, dass in anderen Feldern beispielsweise Dinge als Defizit angesehen werden, hier aber gerade eine Grundlage sind für sehr relevante Diskussionen, dessen bin ich mir auch bewusst. Also es ist nicht so, dass ich naiv denke, ich arbeite in diesem Feld, sondern ich bin mir auch bewusst, wir haben eben über Distinktion gesprochen, dass ich hier meine Vorstellungen einbringen kann.
Über 50 Menschen arbeiten am Museum Ludwig. Dazu kommen noch das Aufsichtspersonal und zahlreiche freie MitarbeiterInnen. In den letzten Wochen konnte ich euch einen kleinen Teil des Museums vorstellen. Und wenn ich auch nicht in jeder Abteilung gesprochen habe, so hoffe ich doch, dass ihr mittlerweile eine viel bessere Vorstellung davon habt, wie der Alltag in einem Museum so aussieht. Hinter den aufwendigen Ausstellungen steckt immer ein Team vieler verschiedener Menschen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten. Die einen bauen wunderschöne Vitrinen, die anderen verwalten die Ausgaben, wieder andere erarbeiten Ausstellungskonzepte. Ohne so ein tolles Team wäre der Ausstellungsbetrieb nicht möglich. Ich habe es ja schon häufig erwähnt. Museen können oft einschüchternd wirken. Oft traut man sich nicht, die Fragen zu stellen, die einem durch den Kopf schwirren. Zusammen mit meinen KollegInnen habe ich hoffentlich einige dieser Fragen beantworten können und euch auch zeigen können, dass ein Museum kein heiliger Ort ist, an dem man ehrfürchtig in großen leeren Räumen steht und andächtig miteinander flüstert. Seid neugierig, stellt Fragen und habt auch Spaß. Wir freuen uns schon, wenn ihr uns das nächste Mal oder vielleicht auch zum ersten Mal im Museum besucht. Kontaktiert uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder schreibt uns an socialmedia@museum-ludwig.de, wenn ihr euch austauschen möchtet, Anregungen oder Ideen habt. Der Podcast wurde produziert mit der Hilfe von
Breastplate Productions.
Die Musik kommt von Jakob Klotz.